Tinder ist einfach alles. Da findest du einfach alles, 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 alles.
Mein Freund, den ich ja darüber kennengelernt habe, das war, glaube ich, die vierte Person, die ich jemals über Tinder getroffen habe.
Ein Date mit einer Person an einem Tag und dann direkt am nächsten Tag mit einer anderen Person, das hat mich auch schon total überfordert.
Antonio, Kira und Mariam haben es ausprobiert. Online-Dating-Plattform. Damit liegen sie im Trend. Bereits jetzt entsteht jede fünfte Beziehung in Deutschland durch Online-Dating. Besonders in der Pandemie gab es einen Boom mit Lockdown-Zuwächsen von bis zu 30%. Auf Online-Single-Börsen tummeln sich in Deutschland bis zu 6 Millionen Menschen. Für die Dating-Anbieter ist das ein riesiges Geschäft. 2020 machte allein Tinder weltweit einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar. Vergleichbar mit dem deutschen Verlagsriesen Gruner und Jahr. Aber wie genau funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell von Dating-Apps wie Tinder? Dieser Frage gehen wir mit dieser Wirtschaftsdoku nach. Ich bin Fabian Krieger. Ich selbst nutze bisher noch kein Online-Dating. Aber meine Freunde scheinen auf den Geschmack gekommen zu sein. Ständig sind sie am Handy oder auf Dates.
Die Psychologin Johanna Degen sagt, Dating-Apps passen halt zu unserem beschleunigten Leben und der Logik der Produktivitätssteigerung.
In dieser Wahrnehmung, dass Zeit eine knappe Ressource ist, dass man sich sozusagen beeilen muss und auch einfach Lebensstil, dass man vielleicht 50, 60 Stunden arbeitet und noch zum Sport möchte, ja gut, dann ist das natürlich effektiv.
Früher ging das mit den Kontaktanzeigen noch etwas gemächlicher zu, zum Beispiel vor mehr als 300 Jahren.
Damals, am 19. Juli 1695, enthielt die Ausgabe des Londoner Wochenblatts mit dem langen Titel »Sammelsurium für den Fortschritt in Landwirtschaft und Handel« etwas ganz Besonderes. Die erste Kontaktanzeige der Welt. Sie lautete, ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz sucht eine junge Dame mit einem Vermögen von ca. 3000 Pfund. Ob diese Kontaktanzeige erfolgreich war, ist nicht übermittelt. Sicher ist, seitdem haben sich tausende Nachahmer gefunden. Im 20. Jahrhundert legten einsame Menschen ihre Hoffnungen in Zeitungsanzeigen. Sie wissen schon, sie, Mitte 40, vollschlank, gut aussehend, sportlich, sucht ihn, 40 plus, akademisch, unternehmungslustig für gemeinsame Abenteuer. 1995 ging die erste Dating-Plattform online. Allein in Deutschland gibt es heute etwa 2500 verschiedene Anbieter. Darunter so spezialisierte wie Himmlisch Plaudern für Christen oder Schwarzes Glück für Gruftis. Lange Zeit dominierten den Markt aber klassische Online-Vermittler wie Parship oder Elitepartner. Deren Prinzip? Nutzer geben in ausführlichen Fragebögen Auskunft über sich selbst und ihre Vorlieben. Die Plattformen suchen dann potenzielle Partner. Und dieser Service kostet ca. 80 Euro monatlich. Nun rollen aber Dating-Apps den Markt auf. Tinder, Grindr oder Bumble verzichten nicht nur auf aufwendige Fragebögen, sie sind auch erst einmal kostenlos. Aber wie konnte dann eine App wie Tinder milliardenschwere Umsätze generieren? Der Berliner App-Entwickler Christian Stein forscht an der Humboldt-Universität und hat sich die Funktionsweise von Dating-Apps genau angeschaut.
Natürlich ist das Ziel von solchen Dating-Apps vielleicht gar nicht so sehr das, was sie sich auf die Fahnen schreiben, nämlich die Liebe fürs Leben zu finden oder Ähnliches, sondern dass die Leute dabei bleiben. Und auch daraufhin optimiert sich natürlich so ein Algorithmus, in dem vielleicht nicht das Kriterium ist, wer hat eine dauerhafte, glückliche Beziehung erreicht, sondern dass die Leute wiederkommen und weitermachen.
Denn kostenlose Dating-Apps verdienen ihr Geld zu einem erheblichen Teil mit Werbung. Dafür müssen viele User viel Zeit auf der App verbringen. In diesem Punkt unterscheidet sich Tinder nicht von Plattformen wie Facebook oder YouTube. Doch die Tinder-Gründer nutzten einen besonderen Trick, das Swipen. Das ist im Prinzip eine Art Spiel. Als User erstelle ich ein Profil mit Fotos von mir. Öffne ich die App, wird mir ein Profil eines anderen Users angezeigt. Gefällt mir die Person, wische ich ihr Profil nach rechts. Gefällt sie mir nicht, dann nach links. Und schon wird mir die nächste Person angezeigt. Wenn jemand, der mir gefällt, mich ebenfalls geliked hat, dann meldet mir das die App. Ein Match. Erst dann gibt es die Möglichkeit, auch zu chatten. Meine möglichen Dating-Partner werden mir also nicht einfach angezeigt, sondern ich muss sie mir erst erspielen. Vereinfacht gesagt, so wie sich manche mit dem Computerspiel Tetris vergnügen, machen andere das eben mit Tinder. Der App-Entwickler Stein vergleicht den Mechanismus dabei mit einem Spielautomaten. Jeder Match ist wie ein Gewinn, bei dem unser Gehirn das Glückshormon Dopamin ausschüttet.
Es gibt zahlreiche Beispiele von Nutzerinnen, die tatsächlich das Gefühl haben, ich komme von diesen Dating-Apps nicht mehr los, obwohl ich meine Hoffnung, dort die Liebe meines Lebens vielleicht zu finden oder eine stabile Beziehung, obwohl ich die längst aufgegeben habe. Ja? Das heißt, die Mechanik hat eigentlich den initialen Wunsch überschrieben, etwas dort zu finden. Die Illusion ist weg, aber die Mechanik hält mich in dem System drin.
Ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen, die die App nutzen, und besuche Antonio in Berlin-Neukölln.
Hey,
na, alles klar?
Ja, bei dir?
Da, Mann.
Komm einfach rein. Der 33-Jährige ist ein echter Tinder-Experte. Von der Anwenderseite. Vor anderthalb Jahren endete seine letzte Beziehung. Seitdem ist er auf Tinder, wo er eher schnelle Bekanntschaften sucht. Antonio zeigt mir die App. Als er sie öffnet, erscheint zunächst das Profil einer jungen, stark geschminkten Frau. Schon beim ersten Bild ist er skeptisch.
Sie sieht sehr künstlich aus. Zum Beispiel, das ist total Photoshop, ne? Sie hat den Augen super groß gemacht. Also das ist total unecht. Und tschüss.
Er swipet nach links und schon erscheint das nächste Bild.
Okay, sie ist Journalistin. Genau. Naja, warum nicht?
Nun schiebt er das Bild nach rechts. Wie oft er denn tatsächlich auf Frauen treffen würde?
Je nachdem vom Moment. Ne, es gab Situationen, wo ich in der Woche 5, 6 Frauen getroffen habe. Es gab andere Situationen oder andere Momente, wo ich, keine Ahnung, eins in der Woche oder, keine Ahnung, eins in 3 Monate.
Auch Antonio vergleicht die App mit einem Spiel.
Weil nach einer Weile, du bist auch ein bisschen irgendwie beeindruckt von der Quantität von Leuten, die da sind. Ne? Und es gibt auch dieses Gefühl, ne? Das ist wie Pokern oder in einem Casino zu spielen. Ne? Also, du bist immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und guck mal, wer kommt da hinten? Ja, sieht schon aus, warum nicht mehr? Also, das ist auch krass, ne? Und deswegen, ich würde auch sagen, das ist nicht so einfach, ne? Zu denken, ja, ich werde da Real Love finden und dann Happy Enden.
Antonio ist sich der Funktionsweise der App bewusst. Doch für ihn geht das Konzept auf. Schließlich sucht und findet er dort viele spannende Dates. Dabei schätzt er vor allem eine Sache.
Du findest Leute, die vielleicht du nie finden würdest, ne? Die total andere Sachen machen als du.
Eine, die nicht gesucht, aber trotzdem gefunden hat, ist Kira. Die 26-jährige Studentin hat sich ebenfalls nach dem Ende ihrer Beziehung bei Tinder angemeldet.
Also eigentlich habe ich da nichts Langfristiges gesucht, weil die Beziehung ging halt 4 Jahre und es war halt meine erste Beziehung. Und dementsprechend ja, ging es dann schon vor allem darum, irgendwie ja, Erfahrung zu sammeln und halt Spaß zu haben. Und daher war das halt dann auch relativ ungeplant, dass dann aus dem einen Treffen gleich irgendwie mehr wurde.
Mit ihrem Freund ist sie nun seit 2,5 Jahren zusammen. Damit war sie als Kundin für Tinder erst einmal verloren. Vorerst. Denn nach einiger Zeit entschlossen sich beide, die App wieder zu nutzen und ihre Beziehung zu öffnen.
Also wir versuchen, so offen und ehrlich zu kommunizieren wie möglich. Und wir haben auch schon gegenseitig unsere Profile angeguckt und halt auch über unsere Matches geredet.
Für Kira bietet die App die Möglichkeit der unmittelbaren Bedürfniserfüllung.
Also man kann, wenn man möchte, kann man am gleichen Tag eine Person treffen und vermutlich auch das bekommen, was man möchte. Also eine Beziehung jetzt wahrscheinlich nicht direkt, aber wenn es jetzt um Sex geht, dann geht das auf jeden Fall, ja.
Zumindest dann, wenn man, wie Kira, oft von anderen Usern geliked wird. Denn um zu entscheiden, wer wem vorgeschlagen wird, analysiert Tinder das Userverhalten. Besonders aktive Nutzer werden häufiger vorgeschlagen. Vielmehr verraten die App-Betreiber über ihren Algorithmus nicht.
Auch nicht auf meine Anfrage an das Unternehmen. Tinder gab aber zu, anfangs eine Art Attraktivitätsscore zu nutzen. Ausschlaggebend dafür war die Anzahl der Likes.
Besonders attraktive Personen bekamen dann besonders attraktive Personen vorgeschlagen. Und eher unattraktive, eher unattraktive. Es ist wahrscheinlich, dass das Prinzip heute in einer abgewandelten Form fortgeführt wird. Verhaltensbasierte Algorithmen verraten dabei viel über die Präferenzen der User und über Strukturen von Diskriminierung. Die Dating-App OkCupid hat Daten veröffentlicht, die zeigen, schwarze Frauen und ostasiatisch gelesene Männer werden insgesamt von den Usern deutlich schlechter bewertet als weiße Frauen und Männer. Die Rechtswissenschaftlerin Victoria Guijarro Santos beschäftigt sich mit datenbasierter Diskriminierung. Ob bei Gesichtserkennung, algorithmischen Entscheidungssystemen oder eben Dating-Apps. Sie erklärt, wie ein Algorithmus Rassismus reproduziert.
Das sind halt irgendwie alles so persönliche Präferenzen, die aggregieren sich aber dann zu so einer Statistik, auf der basierend dann dieser Matching-Algorithmus funktioniert. Und wenn dann eben die Idee ist, ein Match zu finden, dann ist es ziemlich plausibel, dass diese Matching-Algorithmen dann so funktionieren, dass sie halt irgendwie weiße Personen bevorzugen.
Gegen Diskriminierung in diesem Kontext vorzugehen, scheitert an den Unternehmen und der Gesetzgebung, sagt Guijarro Santos.
Weil die Unternehmen einfach diese ganzen Daten haben und nicht freigeben wollen oder auch nicht freigeben müssen. Also es ist auch eine normative Entscheidung, wie doll man so eine Transparenz zum Beispiel fördern würde.
Gleichzeitig nutzt Tinder aber die Daten für seine Bezahlfunktionen. Wer bezahlt, wird zum Beispiel anderen Personen öfter vorgeschlagen oder kann Kontakt zu Leuten aufnehmen, die nicht geliked haben. Dabei variiert Tinder die Preise und reguliert so sein Nachfrage-Angebot-Problem. Traditionell tummeln sich auf Dating-Apps nämlich vor allem ältere Männer auf der Suche nach jungen Frauen.
Wer älter als 28 Jahre ist, zahlt bei Tinder deutlich mehr. Selbst der Wohnort kann Einfluss auf die Preise nehmen.
Mit dieser Strategie brachte es Tinder zeitweise zur umsatzstärksten App im Apple Store. Und auch die Art, wie wir Beziehungen führen, folgt durch Dating-Apps immer stärker einer Marktlogik, sagt die Psychologin Johanna Degen. Sie hat untersucht, wie genau sich Sexualität und Beziehungen durch die Apps verändern.
So eine quantitative Logik, also man möchte irgendwie an jemanden Passendes finden, aber auch viele Bestätigung finden. Das verändert auch die Selbstdarstellung. Dann misst man sich sozusagen ran. Also es ist zum Beispiel nicht schön, wenn man viel weniger Matches hat als der Mitbewohner. Das tut dem selbst weh.
Diese Veränderungen wirken weit über das Online-Dating hinaus, sagt Degen. Außerdem beobachte sie einen Effekt der Selbstzentrierung. So steht zunehmend die Frage im Vordergrund, was bringt mir meine Beziehung?
Das sind dann verschiedene Sphären. Habe ich aufregenden Sex? Fühle ich mich besser, als wenn ich alleine wäre? Bin ich irgendwie unterhalten? Habe ich wirtschaftliche und praktische Vorteile? Da ist der sozusagen so ein Mehrwertcharakter auf selbstbezogen in die Beziehung reingekommen. Und da muss man dann überlegen, also kann das jemand anders? Und was ist eigentlich mit dem anderen? Was ist denn mit der Perspektive? Was bringe ich dem anderen? Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich überlegt, ich habe ja auch noch 400 Matches und ich könnte möglicherweise gleich um die Ecke was Besseres haben. Und das schreibt sich auch in die Dating-Logik rein. Das geht nicht ohne Leidensdruck einher, dass Personen sagen, ich sitze beim Date und es ist richtig schön, aber irgendwie denke ich, vielleicht geht es noch besser. Und das ist neoliberaler Kapitalismus.
Laut Degen verhindert aber genau diese ökonomisch berechnende Logik gute Dates.
Es ist nicht aufregend, wenn ich ständige Dates habe und die möglichst günstig mache. Also zum Beispiel nur um die Ecke, nur jemand, der direkt verfügbar ist. Ich lade dann auch nicht mehr zum Essen ein oder werde auch nicht eingeladen, sondern da sind zum Beispiel auch so Formulierungen, die hermeneutisch interessant sind. Dann trinken wir einen Becher Bier. Das ist der Wert. Man ist bereit, 1,80 zu investieren. Und genau in diesem Niedrighalten des Investments geht die Spannung flöten. Und die glücklicher daten sozusagen, sind die künstliche Hürden einbauen. Die sagen dann zum Beispiel, ich kann erst in 2 Wochen, möchte aber nach Hamburg in die Oper, dann ist schon mal eine Anfahrt, kauft sich ein neues Kleid, der Mann soll mich aber auch abholen. Und dann entsteht Spannung, weil der Einsatz ist erhöht und dann haben die Spaß.
Den Spaß beim Online-Dating vermisste letztlich auch die Berliner Studentin Mariam.
Dass ich das Gefühl hatte, Menschen zu konsumieren und auch konsumiert zu werden, höchstwahrscheinlich. Dass ich das Gefühl hatte, ich habe mir die Profile nicht mehr wirklich durchgelesen. Also ich habe mir gar nicht richtig angeschaut, was da für Menschen sind. Eigentlich weiß ich ja, dass mir viel mehr Sachen wichtig sind.
Dabei hatte sie sich extra eine als alternativ geltende Plattform gesucht.
Ich habe mir tatsächlich von einer sehr guten Freundin sagen lassen, dass OkCupid persönlicher sei als Tinder und Co. und in der Hoffnung auf persönlichere Kontakte, interessantere Menschen und auch vollständigere Profile bin ich dann dort gelandet und habe dann letztendlich doch einfach nur nach links und rechts gewischt.
Tatsächlich ähneln sich die verschiedenen Apps in ihren Mechanismen stark. Und sie gehören fast alle zur US-amerikanischen Match Group. Ob Tinder, OkCupid oder Match.com. Der Dating-App-Markt ist quasi ein Monopol. Der einzige wirkliche Konkurrent am Markt ist Bumble. Dessen Chefin Whitney Wolf war Teil des Gründerteams von Tinder. Doch dann zeigte sie mit Gründer Justin Martin wegen sexualisierter Gewalt an und gründete mit Bumble eine App, in der Frauen zuerst Männer anschreiben müssen. Bumble ist mittlerweile so wertvoll, dass Wolf mit 31 Jahren zur jüngsten Milliardärin der Geschichte wurde. Der Markt wird wohl weiter wachsen, auch wenn Mariam der App erstmal wieder den Rücken zukehrt.
Obwohl ich mir jetzt schon in den letzten Tagen die Frage gestellt habe, wo ich denn jetzt potenzielle interessante Menschen finden könnte während Corona, Winter und so weiter und so fort, dass ich dann tatsächlich auch nochmal überlegt habe, ob ich sie mir vielleicht wieder installiere, nur um mir irgendein Date zu sichern und sie danach wieder lösche. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich dagegen entschieden und dachte mir, ich werde schon noch Wege finden.
Oder kehrt selbst Mariam am Ende wieder zur App zurück? Vom Reiz der Online-Dating-Apps und dem Geschäft dahinter handelte diese Wirtschaftsdoku. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Greger.
Inforadio, die Wirtschaftsdoku.